gesprochen. Ich sehe auch euren Bedarf in der Schule, den sehe ich ganz genauso für viele Themen. Wir bräuchten auch eine Zeit für den Umgang mit Geld zum Beispiel, das ist auch
Ja,
so ein Thema.
das wäre auch gut.
Beziehung leben wäre auch ein Thema für mich. Und da kommen wir echt stark an die Grenzen im Sinne von erstens, also wir haben hier zwei Dinge, die vielleicht ganz wichtig wären, weil das eine ist natürlich, die Schule hat keine Zeit. Unterliegt dem Lehrplan, blöderweise. Da die Bereitschaft der Schule und den Lehrkräften, erstens mal persönlich sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das heißt ja nicht, ich lerne das einfach die Kinder und dann ist alles gut, sondern es heißt ja, ich bin involviert. Ich bin ja auch ein Teil der Gemeinschaft, der Klassengemeinschaft. Und deswegen ist, ja, was mir aufgefallen ist in der Schule immer, war, dass es natürlich, dass Kinder aus anderen Klassen anders agieren auf dem Schulhof als Kinder einer anderen Lehrkraft, ja. Also da kommen wir ganz stark in die Vorbildfunktion. Ja, vielleicht kannst du da oder könnt ihr dazu was sagen im Sinne der Vorbildfunktion auch zu Hause. Ja, weil kann ja nur, ich bin Teil der Gemeinschaft, ich muss ja das Ganze vorleben. Also meine Frage, ja.
Da muss ich eine spannende Frage stellen. Ich als Mama, als erwachsene Person, als Mutter von zwei Kindern und eben auch Bonusmama von zwei anderen Kindern, habe natürlich die Gemeinschaft auch nochmal ganz anders für mich definiert, weil unsere Gemeinschaft sind jetzt auch unsere Partner, die eigentlich unsere Ex-Partner waren. Und da ist man auch ein Stück weit über Hürden gegangen für, ne? Wir haben uns alle entwickelt, wir haben alle Erfahrungen gemacht. Wenn wir das jetzt auf den Raum Schule übertragen, stelle ich mir manchmal die Frage, und die muss ich jetzt stellen, betrachte ich mich als Person, die erwachsen ist und in der Aufgabe steht, Kindern etwas beizubringen, eben aus dem Lehrplan, betrachte ich mich da als Gemeinschaft oder betrachte ich mich nur als Lehrpersonal und als Lehrerin und möchte ich überhaupt in Beziehung und Gemeinschaft gehen? Weil ich glaube, dass so viel dazugehört, was wir jetzt hier heute gar nicht alles auflösen könnten. Nur in dem Moment, wo man, das muss man jetzt einmal alles zusammenführen, wir sehen ja jeden Tag Kinder. Und auch Kinder haben also teilweise auch schon Verhalten, wo man sich dann sagt, hu, da ist es schwer, in Beziehung zu gehen, weil es braucht viel mehr als das, was man abbilden kann in der Schule. Es braucht eigentlich eine Form von Intervention, es braucht Begleitung, es braucht eine Stütze. Es muss irgendjemand da sein, der das wieder aushält, um Halt geben zu können, dass dieses Kind selbst überhaupt in Gemeinschaft gehen kann. Und ich glaube, da haben wir so viele wirklich gestörte Verhältnisse, dass es also dass das Wort Gemeinschaft, Klassengemeinschaft, also wo fängt es da an, wo hört es da auf? Mein Sohn wird gerade zurückgesetzt von drei, also von zwei, ne, nicht in die Klassenstufe drei, sondern wieder in zwei. Das ist für ihn ein Riesengemeinschaftsbruch, weil er ein Kind ist, das aus einer sozial, emotional starken Gemeinschaft kommt. Das heißt, dieser Bruch bei ihm, rein emotional, ist viel, viel, viel komplexer, als dass ich bin mit dem Fach nicht mitgekommen. Da passiert etwas. Und wer hält das jetzt? Wer trägt das? Wer holt die Kinder mit ab? Wer begleitet die Kinder, wenn sie kontinuierlich aus Gemeinschaften ausgegrenzt werden aufgrund von Verhalten, was eigentlich Hilfe braucht, aber keine Form von Sanktionierung und Bestrafung braucht? Und da ist ja, wo man auch für sich merkt, der Konflikt oder das Potenzial ist das ist gar nicht geringer, weil die Kinder, die wir hier begleiten, die haben zwar zu Hause ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl, aber mit dem Crash da draußen ist für sie denn das Erkennen von, wo stehen wir denn da, manchmal genauso eine Herausforderung, die wieder eine andere Resilienz denn abruft. Weil das muss man ja auch erstmal alles verstehen. Wo andere Kinder für sich vielleicht sagen, das ist so mein Normal. Bin ja schon zweimal hier auf eine andere Schule geschickt worden, habe irgendwie eine sehr gesunde, resiliente Stärke entwickelt. Und wenn man mich jetzt doch das dritte Mal irgendwo hin, ne, weitergibt, dann schaffe ich das auch. Also da ist ja ganz viel Tiefe drin. Aber eigentlich suchen wir alle das Gleiche. Wir suchen Zusammengehörigkeit und ein starkes Gruppengefüge und wollen uns alle mit unseren sozialen Fähigkeiten zeigen. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, auch der Junge, von dem du eben gesprochen hast, der immer wieder zeigt, ich will meine Kraft hier zeigen, ich will irgendwie ja mal irgendwo einen Anschluss finden, wo mir mal jemand eine gesunde Grenze setzt, dass ich mich mal wieder einsortieren kann in eine Gemeinschaft, in eine Gruppe. Aber so, wenn da nicht am Ende diese Konsequenz auch getragen wird, dieser eine Mensch, der die Grenze definiert durch eine gute Begleitung, Beziehung, Intervention, all das, was da reingehört, dann werden Kinder und Menschen, glaube ich, immer weiter Orientierung suchen und immer weiter ausbrechen im Sinne der Sache.
Ja, es ist eine
spannende Frage. Das ist wirklich,
ja, ja.
Bin ich kurz driften gegangen.
Nee, kann ich voll mitgehen. Ich habe ja Lehrkräfte auch ausgebildet und allerdings im Förderbereich Lernen. Und da sind die Lehrkräfte meist ein bisschen noch anders drauf, sage ich mal, als Grundschullehrkräfte, nicht generell, aber so. Und das, was du jetzt da beschreibst, das erleben ja viele Eltern, die wir begleiten. Die Ungerechtigkeit, in Anführungszeichen, diese Hilflosigkeit, sich nicht wehren zu können gegen ein System, zu sehen, dass das Kind dabei kaputt geht oder ein Stück weit an sich selbst zweifelt, weil es natürlich nicht das große Ganze sehen kann, sondern nur im Moment darum kämpft, anerkannt und geliebt zu werden ganz am Ende. Ja, und ich sehe auch, dass Kinder unglaublich viel tun für die Lehrkräfte, was sie, wenn man überlegt, was sie alles lernen müssen, was überhaupt keinen Sinn für sie macht, gerade im Moment, ne? Sie machen das ja nicht für sich selbst erstmal, sondern sie machen es für die anderen. Und da erlebe ich einfach ganz stark die Wichtigkeit, quasi das, was du beschrieben hast, Kinder aufzufangen. Aber wer fängt sie auf? Ne? Wer fängt ein Kind auf zu Hause? Was merkt die Schule, die Lehrerin, die will mich in eine andere Klasse bringen? Ich muss raus aus meiner Gemeinschaft. Das treibt die Eltern so stark um, das macht ihnen so viel Kummer. Habt ihr da vielleicht auch aus deiner eigenen Situation jetzt gerade, Jana, hast du da vielleicht schon einen Ansatz gefunden für dich, der meinen Eltern weiterhelfen könnte? Weil dieses Thema ist wirklich ein sehr großes Thema. Mein Kind bleibt sitzen, mein Kind kriegt ein Gutachten, ein Fördergutachten. Ne? Da kommt die große Panik, weil es letztendlich immer am Kind ein Stück, das macht unglaublich viel am Kind aus.
Ja, also ich würde da einmal mit einem wundervollen Satz agieren wollen, vom Ich zum Du, zum Wir. Also ich mache das ja auch gerade alles durch und jedes Mal, wenn ein Brief kommt, wo ein Paragraph draufsteht oder eine Einordnung oder eine Bewertung, dann atme ich erstmal kurz und sage, warte mal kurz. Das ist jetzt, ne, das hat jetzt erstmal gar nichts mit mir zu tun. Und vor allem, wenn ich jetzt in Ruhe bleibe und vor allem jetzt nicht unsicher werde, dann wird mein Kind das sowieso spüren, weil der Einzige, der jetzt hier diesen Halt, ne, ausdrücken kann und auch diese Beziehung festigen kann von ich muss jetzt wahrnehmen, es hat nichts mit mir zu tun, weil bei vielen kommt dann schon, habe ich was falsch gemacht? Hätte man mehr lernen müssen? Hätte man dies? Hätte man das? Und da ist wirklich die Frage, was ist dir das Ganze wert? Für mich stand immer darüber, die Kindheit und die Spielzeit und das Spielen und das Erleben wird mir immer mehr wert sein, als einen Rechenturm zu verstehen. In der Phase, in der wir gerade sind. Oder die Ziffern richtig rumzuschreiben. Das hat Zeit, das wird schon noch kommen. Also die Kinder sind sowieso viel zu früh für mich in der Schule. Die brauchen noch viel mehr Zeit, Erfahrung auch für sich erlebbar in den Körper zu transportieren. Und in dem Moment einfach zu sagen, wir können das alles hinnehmen und das Kind damit einbeziehen, partizipieren lassen. Das, was wir wirklich auch erleben in Kita, dieses Wort wird groß geschrieben, Partizipation. Ich habe mein Kind auf diese Reise mitgenommen, habe gesagt, es hat nichts mit dir zu tun und es hat nichts mit mir zu tun. Es hat einzig und alleine was damit zu tun, dass die Schule den Auftrag hat und die macht das auch erstmal nur so. Auch deine Lehrerin füllt diesen Auftrag aus, weil sie sich an eine Regel zu halten hat. Also da abstecken, wer orientiert sich eigentlich wo dran gerade? Und dieses Menschliche dazwischen so klein wie möglich machen, weil Kinder eben dazu neigen, für meinen Sohn ist das, seine Klassenlehrerin schiebt ihn ab in eine andere Klassengemeinschaft, obwohl er sich doch da gerade orientiert hat, gerade diese Sicherheit gewonnen hat. Und da aber den Kindern auch zutrauen, dass sie das verstehen können, weil wir trauen ihnen ja auch zu, dass sie hochkomplexe Matheaufgaben schon rechnen können und Rechtschreibung übrigens auch beherrschen schon. Das trauen wir ihnen ja alles zu. Also habe ich mir selber mal gesagt, also traue ich meinem Kind auch zu, dass es das auch verstehen kann. Weil eigentlich ist es wie eine Matheaufgabe. Ich kann es segmentieren und kann es kleiner machen und kann sagen, wir haben jetzt nur eine Aufgabe. Wir gehen mit dieser Herausforderung so um, dass wir für uns klar haben, es hat nichts mit mir zu tun und vor allem nicht mit dir als Mensch, sondern die Frage ist, wie können wir jetzt da, ne, diese Resilienz aufbauen, die es braucht, dass Kinder da lernen, es wird keine Unzulänglichkeit da draus, ein ich bin nicht genug, ein ich kann etwas nicht, ich schaffe etwas nicht, sondern eine Ausgliederung in so ist das System momentan und das hat diese Struktur und die kann man verstehen lernen, indem man sein Kind mit einbezieht und sagt, das ist so, das gehört da gerade dazu. Trotzdem gibt es unglaublich viele andere Wege, das zu verarbeiten, zu besprechen, in Ruhe auch immer wieder dann den Weg zu finden, die Erfolge zu feiern und diese Räume größer zu machen, wo dann das Kind auch merkt, ah, es ist nicht nur Mathe oder es ist jetzt nicht nur Deutsch mein Leben, sondern es ist das Leben und das hat noch so viele andere Perspektiven und Schule ist ein Teilbereich, der dazugehört, aber es ist nicht alles. Es ist wirklich noch so viel mehr, was man halten kann dazwischen und so viel mehr auch an, also man kann so viel trotzdem auch Erfolge feiern, auch wenn man in Mathe die Kompetenz noch nicht hat, so wie sich das System das wünschen würde. Und da diese Räume größer machen, das ist super wertvoll, so merke ich das, also für mich und mein Kind.
Ja, also ich kann da auch aus meiner Kindheit oder meiner Schulzeit Ähnliches berichten. Ich hatte ja auch ein sogenanntes Schultrauma im Sinne von, und was da mir am Ende hängen bleibt, ist letztendlich die Situation, die Hilflosigkeit, die man spürt, weil man nicht weiß, wie man so mit so einer Situation umgeht. So bei mir war es später, ich war ja schon ein bisschen älter. Ich kann mir vorstellen, dass da unglaublich viel Halt dazu gehört, unheimlich viel Kraft auch von den Menschen außenrum, das, was da vom Kind hochkommt, wie es so schön sagt, zu halten und weiter im Fluss zu bleiben, also nicht irgendwo stecken zu bleiben in einem Gefühl oder in einer Haltung, sondern tatsächlich immer im Fluss zu gehen und zu schauen, was macht es heute mit mir und was, und das hat der Daniel, du hast es schon am Anfang gesagt, wie ich kann immer entscheiden, nur, es ist natürlich beim Erstklasskind, ja, da bist du noch ganz auf einem ganz anderen Stand. Aber die Gefühle da wahrzunehmen und zu sehen, was passiert mit dem Kind, und finde ich ein sehr schöner Gedanke, Jana, das klein zu halten, zu sagen, ist eine Regel. Die Lehrkraft auch muss sich an die Regel halten, ist ja so. Ja. Mhm. Daniel, du siehst so aus, als wenn du dazu noch was zu sagen hättest.
Ja, ich habe ein Wort im Kopf die ganze Zeit, das ist das Wort Empathie. Mhm. Weil ich der festen Meinung bin, dass Empathie sehr viel lösen kann. Ich glaube, wir sind uns zu dritt hier und wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer einig in der, in dem Ergebnis, dass wir ganz viel eigentlich neu denken müssten in Schule. So. Mhm. Und dass da nicht alles rund läuft. Das fand das Beispiel, was du gesagt hast, oder ich weiß nicht, ob du es warst, Jana. Die Lehrer, die Kinder machen etwas für die Lehrer. Die machen das ja noch nicht für sich selbst, sondern die machen das für die Lehrer. Und gerade dann sind wir wieder beim Thema Konflikte. Bei Konflikten ist es aber so, dass wir für die, also die Kinder müssen sich individuell, jeder nach seinem Entwicklungsstand, aber an etwas anpassen und müssen alles dafür tun, es dann irgendwie hinzubekommen fürs System, für die Lehrkraft oder wen auch immer. Und gleichzeitig wollen wir aber bei Konflikten eine einfache Standardlösung auf Seiten der Lehrkräfte haben. Das, ich kann mich ja jetzt nicht mit jedem Kind individuell beschäftigen. So, und da denke ich mir so, das ist ja schon nicht gerecht. Auf der einen Seite verlangen wir von jedem Kind, trotz seiner individuellen Herkunft, individuell alles abzurufen, was gerade nötig ist, um der Lehrkraft ein Ergebnis zu bieten, was nötig ist. Und wir sind es bei Konflikten dann anders. Aber, und dann sind wir wieder beim Wort Empathie, es hilft uns nichts, uns jetzt gegenseitig zu verurteilen. Weil Verurteilung oder sozusagen, wenn ich nicht verstehe, warum ein anderer jemand etwas tut, warum wird jetzt der Junge zurückversetzt? Wenn ich zum Beispiel nicht in die Empathie gehe und wirklich verstehen will, warum macht das denn die andere Person, sondern eine vorschnelle Pauschalverurteilung habe im Sinne von, Schule will Kinder zerstören als Beispiel oder war klar, dass es uns wieder trifft, wir sind halt so eine Familie, die sowas anzieht, etc., 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 dann werde ich ja zu dem gefühlten Opfer der Situation. Mhm. Wenn ich aber in die Empathie gehe, was wir ja auch oft predigen in der Pädagogik, wie wichtig Empathie doch ist, dann wäre ja genau das nochmal zu unterstützen, auch was Jana sagte, guck mal, Sven, Maike, wie auch immer dann die Kinder heißen, wenn wir uns mal in die Sicht der Lehrkraft hineinversetzen, könntest du dir vorstellen, dass die dich vielleicht auch gerne in der Klasse behalten würde? Ja. Könntest du dir vorstellen, dass sie vielleicht auch in etwas gefangen ist, was so groß ist und wir sehen aber nur diesen kleinen Teil? Und diesen kleinen Teil machen wir zu einer großen Sache, während aber im großen Ganzen die Lehrkraft vielleicht auch sich etwas anderes wünschen würde, aber gefangen ist. Oh ja, das verstehe ich auch, sagt dann vielleicht die Maike. Und plötzlich wird Maike immer noch zurückversetzt, aber sie versteht, dass das nichts mit ihr zu tun hat. weil sie jetzt ja bei der anderen Person ist. Ich verstehe, warum die andere Person das tut. Das heißt, ich finde es immer noch nicht super. Ich finde auch, wenn man Empathie hat, muss man deswegen nicht alles gut finden, was andere Menschen machen. Also weit entfernt davon sogar. Aber ich bin nicht mehr das Opfer von bösen Umständen oder einem System, was Kinder brechen möchte, sondern da sind andere Menschen in einem System, die sich an Regeln halten müssen, vielleicht es anders machen wollen würden. Und jetzt ist sozusagen das, was wir erleben, die Konsequenz daraus. Aber du bist kein schlechterer Mensch. Du bist nicht weniger wert. Du bist nicht unzulänglich, sondern ein anderer Mensch muss sich an etwas halten, was er vielleicht selber nicht 100% gut findet. Und plötzlich entsteht Empathie. Und Empathie ist aus meiner Wahrnehmung heraus häufig eine Lösung, die zu mehr Frieden führt.
Und ein neues Fach, Grundlagen.
Warte mal, man hört dich nicht, Jana, du musst ins Mikro sprechen.
Ich musste gerade schmunzeln, weil es ist auch ein neues Fach. Grundlagen, Systemverständnis, mathematische Mengenverhältnisse zusammengeführt.
Also was ich da noch sehe, ist ja tatsächlich, wenn man so im Gespräch ist mit seinem Kind, so ihn begleitet und hält, dann schafft man, könnte man das auch noch ein Stück weit positiv, sag ich mal, ins Positive bringen, nämlich zu sagen, ja, es gibt immer Möglichkeiten anderer Art. Wir schauen einfach mal ganz gemeinsam, was würde dir denn jetzt in deiner Situation, was könnte dir helfen? Also was kannst du für dich tun, Gutes, dass es dir auch wieder besser geht? Und vor allem, was können wir denn jetzt machen? Es gibt noch viele andere Schulen, es gibt andere Schularten, ja, es gibt andere Gemeinschaften. Ja. Ja. Also da auch die Kinder mit reinzunehmen, das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich möchte gerne nochmal etwas aufgreifen, Viana, mit diesem, wir haben ja damit angefangen, ein Kind sagt zum anderen, du bist dumm, aber es ist ganz häufig, dass mir Eltern erzählen, ich würde sagen, von unseren ganzen Eltern sind es bestimmt 90%, die sagen, mein Kind sagt von sich selbst, ich bin dumm. Ja. Und die Reaktion der Eltern ist fast immer gleich. Sie sagen dann, nein, das bist du nicht. Du bist ein sehr kluges Kind. Ja. Das heißt aber auch wieder, ich finde, bei mir ist dann immer so ein Ding, ich versuche den Eltern so ein kleines bisschen zu vermitteln, das wird dem Kind wahrscheinlich nicht helfen, dass ein anderer sagt, du bist nicht dumm, sondern das ist ein Glaubenssatz, den das Kind ja für sich entwickelt hat. Was würdet ihr hier an Tipps an die Eltern weitergeben können?
Wenn ein Kind von sich selbst sagt, dass es dumm ist, dann ist, was du gerade gesagt hast, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir dann einfach nur sozusagen das negieren und sagen, nee, Quatsch, du bist voll schlau, und das Kind für sich ja aber weiterhin aufgrund des eigenen Glaubenssatzes, also eigene Glaubenssätze führen häufig zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Ganz kurz einmal Exkurs. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung würde bedeuten, ich glaube, ich bin dumm. Ich erlebe in meinem Umfeld Dinge, die jetzt jemand anderes als Außenstehende als vielleicht sogar kompetent wahrnehmen würde. Ich selber bewerte die Situation, die ich erlebe, aber ja anhand meines eigenen Glaubenssatzes, der ja in dem Fall wäre, ich bin dumm. Das heißt, ich schaffe die Lösung in einer, beispielsweise, wenn wir es jetzt schulisch betrachten, in einer Mathestunde. Andere würden sogar sagen, boah, krass, gut gemacht. Ich selber glaube es aber nicht. So, wenn wir also immer nur von außen sagen, es ist doch alles gut, aber das Kind keine Beweise dafür findet, dass es so ist, weil es ja selber die Situation filtert auf eine ganz gewisse Weise, dann wird es schwierig. Und da ist für mich das Allerwichtigste, dass wir als Erwachsene, also als Eltern, wieder in unserer Kraft bleiben und ganz viele Momente mit den Kindern kreieren, in denen sie nach und nach immer mehr erkennen könnten, dass sie kompetent sind. Weil sie sind ja kompetent, das ist ja das Schlimme. Also die sind ja häufig super schlau, wirklich. Und die äußere Bewertung, du bist eigentlich ein schlaues Kind, stimmt ja, aber es kann nicht geglaubt werden. Das heißt, wie schaffe ich immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, sodass das Kind, das ist jetzt ein bisschen so ein brutales Bild, mir fällt kein besseres ein, ich überlege, kriege ich es irgendwie positiv? Nee, finde ich gerade nicht. Liegt aber, das Bild ist trotzdem in sich stimmig. Wenn das Kind irgendwann keinen Ausweg mehr findet für sich und anerkennen muss, Mann, das stimmt ja, dann kann es einen neuen Glaubenssatz kreieren. Glaubenssätze entstehen häufig durch neue Erfahrungen. Wenn ich von außen sage, du bist schlau, entsteht keine neue Erfahrung, sondern das ist Lipservice, also Lippenbekenntnisse. Was wir also tun müssen, ist ins Handeln kommen. Vielleicht bin ich in Mathe gerade nicht so gut und in Mathe werde ich, oder in Deutsch, oder ist jetzt wurscht, in welchem Fach, Und das kann ich jetzt auch noch so oft selber erleben, dass ich es eigentlich könnte. Ich will es in dem Bereich nicht glauben. Okay, gut, got it. Sven, du glaubst halt nicht daran, dass du in Mathe gut bist, dann glaub es halt nicht weiter. Ich kann dir den Glauben nicht geben, Sven, aber es ändert nichts daran, dass ich finde, dass du schlau bist. Lass uns in anderen Bereichen Erlebnisse finden, weil was ich ganz häufig erlebe, ist, dass Kinder, wenn sie anfangen, in einem Bereich zu glauben, sie sind nicht gut, es irgendwann auf alles übertragen und dann wird irgendwann nicht mehr ich bin schlecht in Mathe, sondern ich bin schlecht als Mensch. Das heißt also, aus einem fehlenden Kompetenzbereich wird plötzlich ein ich als Mensch bin prinzipiell nichts wert. Also aus einer individuellen Situation wird eine generelle Schlussfolgerung auf Identitätsebene. Und das ist, wenn ich nicht dran glaube, dass ich gut in Mathe bin, okay, got it, oder in Deutsch oder so, aber wenn ich anfange zu glauben, ich als Mensch, ich bin schlecht, dann haben wir ein Problem.
Ich denke, das Problem fängt auch schon bei der Bewertung selbst an.
Ja, das kommt noch dazu.
Wie du schon gesagt hast, ich muss nicht überall gut sein, das geht auch gar nicht. Und ich sage den Eltern auch immer, schau, am Anfang hast du dein Kind, als es geboren wurde, angeschaut, das ist perfekt, 100% perfekt. Ja, was bringt es ins Leben, was will es mal verwirklichen? Und mit der Zeit, durch Schule geprägt, wird die Brille abgesetzt von mein Kind ist perfekt, es wird die Brille aufgesetzt von, oh, das stimmt aber nicht und das geht nicht so gut und da ist es nicht so gut darin. Und da wieder einen Perspektivenwechsel zu kriegen, zu sagen, hey, schau doch dein Kind wieder an in dieser Perfektion und erwarte nicht, dass er in allem, was Schule fordert, weil das ist ja auch nur von außen ein Konzept, was ein Kind können soll zu einem bestimmten Zeitpunkt, schau doch da nicht mehr drauf.
Ich war mit meiner Großen, die ist in der weiterführenden Schule, jetzt beim Elternsprechtag und es ging um einen blauen Brief, der ins Haus flatterte. Einfach und in NRW ist dann ja schon die Vorgabe, dann kriegst du halt schon einen blauen Brief. In anderen Bundesländern habe ich gehört, ist das anders, da braucht es dann wohl zwei Fächer. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der blaue Brief kam und wir waren dann natürlich als Eltern oder als Gemeinschaft so, hey, ja, du, das passiert. Und du kennst deine Lösung, du weißt, mündlich kannst du super viel rausholen. Also alles ist okay. Und wir haben es komplett weggenommen von einer schlimmen Bewertung. Jetzt sitzen wir im Elternsprechtag und auf einmal ging es dann los. Ja, und Marlene heißt sie. Marlene, aber das ist auch schon wirklich, also ein blauer Brief ist etwas sehr Schlimmes, kam dann plötzlich von der Lehrkraft. Und ich denke so, alles klar, jetzt muss hier wohl irgendjemand einen Ausgleich bieten. Und da habe ich gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Also für mich ist das erstmal ein Blatt Papier gewesen. Und ich verstehe auch, dass da Paragraphen draufstehen, aber ich würde super gerne jetzt nicht darüber reden, wie schlimm dieser Brief war, sondern ich würde super gerne darüber reden, was wären denn jetzt Lösungen für meine Tochter? Weil ich habe keine Lust, dass hier Schwere reinkommt. Und das merkte ich, dass das war eine ungewohnte Reaktion, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich mir überlegt, oh Mann, warte mal, wenn ich jetzt Kind wäre, ich kriege einen blauen Brief. Die Lehrkraft sagt als Beispiel jetzt, wie bei uns, das ist was Heftiges. Und dann fangen Eltern mit, Sorge zu bekommen. Die sagen aber, alles ist gut, aber subtil spürt das Kind, oh oh, irgendwas stimmt hier nicht. Boah, was macht das mit den Kindern? Und deswegen glaube ich, auch da ist wieder unsere Vorbildfunktion. So, wir kommen immer wieder, wenn wir da ankommen, wie sind wir als Eltern damit d'accord, dass auch mal etwas nicht gut ist? Und ich habe dann auch meiner Tochter gesagt, du, pass mal auf, ey, du bist so krass autodidaktisch gerade im Turnen. Du lernst Turnen auf so einer heftigen Weise, ohne dass du jemanden hast, der dich begleitet. Wir können super gerne über deinen blauen Brief reden. Ich verstehe das. Ich habe aber gar keine Lust. Ich würde gerne mit dir darüber reden, was du da Fantastisches gerade im Turnen lernst, ohne Lehrkraft. Und Fokus aufs, da sind wir, was hatte ich auch heute schon mal gesagt, nicht das Negative so sehr annehmen, sondern aufs Positive fokussieren, denn kein Mensch ist perfekt. Also dürfen das auch die Kinder.
Ja, und der Glaubenssatz halt auch, der stimmt ja gar nicht, dass wir alles können müssen. Nee, wir, und ich finde sogar, es liegt ja eine Stärke darin, alles nicht können zu können. Quasi sich auf das, was Stärken sind ja das, was mir auch Spaß macht, was ich, wo ich mich wohl dabei fühle und so, ne? Und das wieder, die Zeit wieder mehr da zu investieren, das ist auch ganz oft das, was ich den Eltern dann in den Gesprächen mitgebe.